Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Bei uns geht es heute um ein großes Gefühl, um die Liebe nämlich. Was wäre die Welt nur ohne sie? Die Weltliteratur hätte kein Thema. Hollywood hätte keinen Filmstoff. Und wir selbst, tja, wenn es gut läuft mit der Liebe, dann wären wir ohne sie sehr viel einsamer. Wenn es nicht so gut läuft, manchmal wahrscheinlich froh, es gäbe sie nicht. Kurzum, es lohnt sich, die Liebe zu erforschen. Und das macht Duschka Roth in ihrem Feature Chemie der Liebe, das Geheimnis eines großen Gefühls.
Eines der zentralsten Themen, die uns alle eigentlich stark bewegen, und da wollten wir das mal anschauen.
Passion and love and long-lasting bonds and short-lasting bonds.
Leidenschaft und Liebe und dauerhafte Bindungen und kurze Bindungen.
It's not just a metaphor or a turn of phrase to say, you know, love can be addictive.
Es ist ja nicht nur eine Metapher oder Redewendung, wenn man sagt, Liebe kann eine Sucht sein.
Da vermute ich, dass wir uns einig sind, dass wir über die leidenschaftliche Liebe sprechen sollen.
Also was ist Liebe und was ist sie nicht und wie können wir sie fassen?
Die Liebe steckt voller Geheimnisse. Aber Geheimnisse sind doch dazu da, um die Spannung zu halten. Wollen wir das wirklich aufbrechen?
A lot of us make some of our most important life decisions around whether we are in love or whether we even just think we're in love.
Viele von uns entscheiden einige der wichtigsten Dinge des Lebens abhängig davon, ob sie verliebt sind oder ob sie einfach nur glauben, verliebt zu sein.
Throw up our hands and say, well, it's all magical and I have fairy dust sprinkled on my head.
Dabei sollten wir kritisch hinterfragen, ob Liebe wirklich beides ist: die Grundlage für große Lebensentscheidungen und gleichzeitig etwas, das geheimnisvoll bleiben sollte, bei dem wir einfach nur die Hände in die Luft werfen und jubeln. Es ist doch alles magisch. Mit Feenstaub auf meinem Kopf.
Natürlich, alles ist magisch, wenn man verliebt ist. Man schwebt auf Wolke 7, hat die rosarote Brille auf, Schmetterlinge im Bauch, weiche Knie. Hinterfragen wir doch die Liebe, wenn sie schon so sehr unsere Lebensentscheidungen bestimmt. Was also ist Liebe? Vielleicht fangen wir gleich mit dem Herrn an, der sich über Feenstaub lustig macht.
Mein Name ist Brian Earp. Ich bin stellvertretender Direktor des Yale Hastings Programms für Ethik und Gesundheitspolitik und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Oxford.
Also nochmal, was ist Liebe?
Wir nutzen die Definition von Carrie Jenkins, einer anderen Philosophin. Sie sagt: Stell dir vor, dass du die Fernsehserie Raumschiff Enterprise schaust. Du zeigst auf den Bildschirm und sagst, da ist William Shatner, der Schauspieler. Und dann sagt sie, stell dir vor, dass du wieder auf den Bildschirm schaust. Diesmal sagst du, da ist Captain Kirk, die Rolle, die William Shatner spielt. Jenkins sagt nun, du verhältst dich vielleicht merkwürdig, aber du widersprichst dir nicht. Denn was auf dem Bildschirm zu sehen ist, ist ja wirklich beides. Der Schauspieler William Shatner, der die Rolle von Captain Kirk spielt. Und so ähnlich ist auch die Liebe.
So ganz klar wird das jetzt noch nicht. Was hat Liebe mit der Tatsache zu tun, dass William Shatner die Figur Captain Kirk spielt? Ist Liebe mehrere Dinge auf einmal?
Jenkins argumentiert, dass die Liebe eine Doppelnatur, also zwei Seiten hat. Ein Teil ist biologisch bedingt und sie wehrt sich vehement gegen das, was man eine gesellschaftlich-konstruktivistische Sichtweise nennen könnte. Sie behauptet, dass Liebe ein reines Produkt der Gesellschaft ist. Gleichzeitig sagt sie, hätte die Liebe nur eine biologische Komponente und wir alle wären nicht durch gesellschaftliche Normen eingeschränkt, die uns vorschreiben, wie eine romantische Beziehung auszusehen hat, dann hätten wir auch wieder etwas völlig anderes als das, was wir jetzt Liebe nennen. Sie sagt also, dass die Liebe beides ausmacht. Sie hat sowohl einen psychosozialen Anteil wie auch einen biologischen Anteil.
Das leuchtet ein. Schauen wir uns das genauer an. Der Reihe nach. Der Liebe geht zunächst ein Zustand der Verliebtheit voraus. Und das erste Mal erleben wir das auch körperlich, in der Pubertät.
Da reifen jetzt die Geschlechtsdrüsen.
Peter Walschburger, emeritierter Professor für Biopsychologie.
Es kommt also zu männlichen und weiblichen Hormonüberschüssen, Testosteron, Östrogen und so weiter. Und jetzt kommt dieser pubertierende Mensch in ein Stadium, das kann man, glaube ich, nicht pointiert erfassen, obwohl das sehr flapsig ist, als wenn man sagt, als ob er schon verliebt wäre, aber er weiß noch nicht in wen.
Und irgendwann findet diese unorientierte Verliebtheit eine Zielperson.
Jetzt geht es erstmal darum, dass zwei Menschen sich richtig ineinander verknallen.
Also es ist jetzt nicht so, dass man sich auf den ersten Blick ja verliebt. Also zumindest war es bei mir jetzt nicht so. Also das kommt ja erst so ein bisschen mit der Zeit. Und ja, also ich fand die Person schon attraktiv so, als sie das erste Mal gesehen habe, aber verliebt war ich da noch nicht.
Das ist Luise. Sie ist
16 Jahre alt, gehe bald in die 11. Klasse und ja.
Das Smartphone liegt stummgeschaltet vor Luise auf dem Tisch eines Parkcafés. Sie erzählt mit wachem Blick von ihrer ersten und bisher einzigen großen Liebe, Max. Sie haben sich über Instagram kennengelernt. Er hat sie angeschrieben, sie hat ihn ignoriert. Beim zweiten Versuch hat Luise nachgegeben und sich mit ihm getroffen. Erstmal in Begleitung einer Freundin.
Also nach dem ersten Treffen war es eigentlich schon so, dass wir schon ziemlich überzeugt voneinander waren. Deshalb haben wir uns auch gesagt, ja, dass wir uns auch wieder treffen wollen. Also wir haben uns, glaube ich, irgendwann mal in einer Gruppe getroffen mit mehreren Leuten. Und dann hat er mich nach Hause gebracht. Und dann war es eigentlich so, dass wir uns dann geküsst haben. Und dann waren wir, glaube ich, einfach zusammen so. Also es war, gab keine Frage oder so, sondern es war dann halt einfach so.
Forscher haben in den vergangenen Jahren untersucht, was im Körper vor sich geht, wenn wir uns verlieben. Neurowissenschaftler können es sogar sichtbar machen.
Ich bin Andreas Bartels, bin Professor für visuelle Neurowissenschaft am Zentrum für integrative Neurowissenschaften an der Universität Tübingen.
Andreas Bartels und sein Kollege Samir Zeki haben im Jahr 2000 Londoner Paare und junge Mütter im MRT untersucht. Es war die erste wissenschaftliche Arbeit, die sich mit der Frage beschäftigte, was löst die Liebe im menschlichen Gehirn aus? In zwei Studien sind die Forscher dieser Frage nachgegangen. Zum einen haben sie geschaut, was passiert, wenn man verliebt ist und den eigenen Partner anschaut. Dazu haben sie den Probanden im MRT Bilder der geliebten Person gezeigt. Zum anderen haben Bartels und Zeki in der Folgestudie Müttern Fotos von ihren Kindern gezeigt.
Was dabei rauskam, war wirklich für uns damals sehr erstaunlich.
Denn die Ergebnisse waren nicht zu unterscheiden. Obwohl in den beiden Studien vollkommen unterschiedliche Arten von Liebe und Bindung untersucht wurden. Die gemessenen Aktivitäten des Gehirns waren identisch.
Sämtliche Areale, die da aktiviert waren, waren genau die Areale, die eben eine hohe Dichte von Oxytocin und Vasopressin-Rezeptoren aufweisen. Und das sind genau diese Rezeptoren, die erst vor wenigen Jahren damals davor bekannt geworden waren dafür, dass sie eben vollständig für die Bindung verantwortlich sind.
In den 90ern hatten Neurowissenschaftler im Tierversuch mit Präriewühlmäusen herausgefunden, dass das Hormon Oxytocin die Paarbindung beeinflusst. Je höher die Konzentration von Oxytocin im Blut, desto größer die Nähe und Treue. Bartels Studien zeigen, dass die Erkenntnisse aus den Tierversuchen auf Menschen übertragbar sind. Also, beim Anblick der geliebten Person springt vor allem das limbische Belohnungssystem im Gehirn an. Weiter stellten die Neurowissenschaftler fest, dass manche Areale heruntergefahren werden, beispielsweise der präfrontale Kortex, der für rationale Entscheidungen wichtig ist.
Da ich ihn so toll fand, war es halt einfach so dieses Verliebtsein, was irgendwie einen alles gut finden lassen hat.
Also als biologischer Mechanismus ist das natürlich sozusagen gut angelegt, ne? Dass man sozusagen etwas mehr Vertrauen in die Person setzt, mit der man dann zumindest ein paar Jahre oder das Leben lang Zeit verbringen soll. Ne? Das erhöht die Bindung und auch mindert die Chance, dass man sich trennt. Also daher macht das vollkommen Sinn.
Ein neurologischer Beweis, dass Liebe blind macht?
Für unser privates Leben ist das nicht unbedingt das, was man sucht. Ne? Man will natürlich sicherstellen, dass die Person, mit der man tatsächlich das Leben verbringt, auch wirklich gut passt. drum sozusagen die Nachricht wäre, ne? Zu Beginn jedenfalls aufgepasst, ne? Nicht völlig blind durch die Wand rennen, sondern gerade zu Beginn mal genau hinschauen. Aber danach kann das natürlich auch über Schwierigkeiten hinweg helfen.
Zumindest meinte meine Mama, dass die Schule schon darunter gelitten hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich habe es nicht so richtig beobachtet, aber sie konnte es irgendwie noch besser sagen und hat mir dann auch mal meine Zeugnisse gezeigt. Und hat dann auch gesagt, ja, das war schon so, dass ich mich dann halt auf andere Sachen konzentriert habe und dann natürlich auch nicht mehr so ganz bei der Schule war.
Luise war verliebt. Verknallt, verschossen, vielleicht sogar auch ein wenig verrückt. Aber
so in Büchern liest man immer Schmetterlinge im Bauch, aber es war bei mir nicht wirklich Schmetterlinge im Bauch. Also es war schon ein anderes Gefühl so, aber es hat sich jetzt nie so angefühlt, dass ich damit hätte vergleichen können. Sondern es war richtig schön so. Und klar hat man da auch so ein bestimmtes anderes Gefühl, aber es war bei mir jetzt nicht so richtig Schmetterlinge. Also zumindest nicht so, wie ich es mir vorstelle.
Ja, wie man sich die Liebe so vorstellt. Das hängt vor allen Dingen davon ab, welche Vorbilder man hat, welche Vorstellungen in der Gesellschaft vorherrschen. Denn Liebe ist mehr als ein hormoneller Zustand.
Ja, es ist einmal etwas, was bei uns sehr gehypt wird, was, ne, so man kann ja in Medien, in allem, also sich zu verlieben, romantische Liebe ist also was ganz Wichtiges.
Stimmt. Auch wir haben hier einige stereotype Bilder dieser Art bemüht. Gerade die Schmetterlinge, die rosarote Brille und so weiter.
Es wird als sehr positiv gesehen,
sagt die Kulturanthropologin.
Birgit Röttger-Rössler ist mein Name. Ich bin Professorin an der Freien Universität Berlin für Sozial- und Kulturanthropologie. Wollen Sie noch mehr wissen?
Ja, klar. Sie haben auch zum Thema Liebe geforscht?
Ja, mit Liebe habe ich mich schon lange beschäftigt. Gewachsen ist das eigentlich, oder das Interesse entstanden ist eigentlich in der Feldforschung in Indonesien aus einer ganz simplen Frage, dass eigentlich in dem kulturellen Kontext, in dem ich in Indonesien geforscht habe, im Süden der Insel Sulawesi, der größte Teil der Ehen arrangiert wurde, nach wie vor wird. Oder ich habe dann beobachtet, dass eigentlich die jungen Paare relativ unerschrocken in diese mehr oder minder arrangierten Ehen ging.
Und das ohne den anderen zu kennen? Ohne verliebt zu sein?
Also es gibt einfach die, zum Teil, dass eben diese Symptome nicht als Verliebtheit oder so etwas gewertet werden oder wurden, muss man schon sagen, sondern einfach als Krankheit, also auch mit einem ganz anderen Begriff bezeichnet. Man muss eingreifen, man muss auf diese jungen Menschen aufpassen. Das ist ein gefährlicher Zustand. Die wissen nicht, was sie tun. Ne?
Das klingt aber unromantisch. Kennen diese Menschen Liebe überhaupt?
Da kann man ja dann nicht sagen, wenn es keine Kategorie gibt oder kein Wort. Oder wenn auch meinetwegen die romantische Liebe vielleicht sogar abgewertet wird als so ein gefährlicher Zustand, den man vermeiden sollte, dann kann man ja nun nicht den Schluss ziehen, da gibt es keine Liebe. Lieblose Gesellschaften, das ist ja Unfug.
Dann müssen wir also davon ausgehen, dass es eine Gemeinsamkeit gibt, die überall auf der Welt zu finden ist. Nur, welche ist das?
Das Element einer starken Anziehung, auch körperlich starken Anziehung, die alles durcheinander bringt, das kann, ich denke schon, dass das eine Universalie ist, die nur eben sehr anders kulturell überformt wird, also gewertet wird und damit dann eben auch normiert wird und ausgelebt wird.
Die Anziehung als Universalie. Das ist sinnvoll, denn die Leidenschaft hat einen guten Grund. Sie ist von zentraler Bedeutung in der Evolution als unerlässlicher Teil der erfolgreichen Fortpflanzungsstrategie.
So I'm Leatia Kir. I write about science and especially about emotions, love, stress, and all other emotions. This is my main interest, the roots, the evolutionary roots of human behavior.
Ich bin Liat Yakir. Ich bin Molekulargenetikerin. Ich schreibe insbesondere über Gefühle, Liebe, Stress und alle anderen Emotionen. Das ist mein Hauptinteresse, die evolutionären Wurzeln des menschlichen Verhaltens.
Warum hat sich die Liebe aus evolutionärer Sicht bewährt?
In nature we need this bond first and mostly for the offsprings.
In der Natur brauchen wir diese Bindung in erster Linie für die Nachkommen, denn sie sind völlig hilflos und brauchen vor allem die Hilfe der Eltern. Das ist insbesondere bei den Säugetieren der Fall. Wir sehen also, dass sich diese Oxytocin-Mechanismen bei Säugetieren weiterentwickeln und komplexer werden, damit sich die Eltern kümmern.
Außerdem, um Nachkommen zu zeugen, braucht der Mensch Motivation. Deshalb auch das Glücksgefühl beim Verlieben. Das Oxytocin sorgt, verkürzt gesagt, dafür, dass Paare zusammenbleiben, um sich um den Nachwuchs zu kümmern. Doch damit ist die Liebe in Paarbeziehungen immer noch nicht ganz geklärt. Schließlich könnten die Eltern auseinandergehen, sobald die Nachkommen keiner intensiven Betreuung mehr bedürfen.
And then the question is, will they stay together or not?
Ob sie zusammenbleiben oder nicht, hängt davon ab, was der Nachwuchs braucht. Wenn er Mutter und Vater braucht, dann wird der Vater nicht gehen. Beide Eltern werden sich gemeinsam um den Nachwuchs kümmern. Wenn das nicht notwendig ist, dann sagt die evolutionäre Logik, dass sich die Gene so weit wie möglich verbreiten wollen. Deshalb ist es für die Gene von Interesse, dass sie ihre kostbare Zeit nicht damit verschwenden, bei einer Frau oder einem Mann zu bleiben. Also suchen sie nach anderen Partnern.
Of the interest of the genes that you will not waste your precious time on staying with one female or one male.
Von der genetischen Seite aus betrachtet heißt das, wenn Sie eine Frau sind, dann möchten Sie so viele Nachkommen von verschiedenen Vätern wie möglich.
Das, was Liat Yakir sagt, bedeutet, dass Monogamie und langanhaltende Partnerschaften von der Natur aus nur im Ausnahmefall vorgesehen sind.
Sie sind sehr selten. In der Natur leben 5% der Lebewesen monogam. Es ist einfach nicht im Interesse der Gene. Das Erbgut will sich so weit wie möglich ausbreiten.
In unserer Gesellschaft ist das Modell der seriellen Monogamie am gängigsten. Also monogame Partnerschaften, die über einige Jahre geführt und dann wieder aufgelöst werden. Dennoch streben die meisten Paare nach dem Ideal des gemeinsamen Altwerdens. Auch der Biopsychologe Peter Walschburger hat keine abschließende Antwort, wie sich dieser Widerspruch auflösen lässt.
Es gibt keine wirklich einfache Erklärung, um Partnerschaften in einer monogamen Weise befriedigend bis zum Ende zu führen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich verheiratet bin. Also ich kenne meine Frau gut, schon über 50 Jahre und bin fast schon so lange verheiratet. Und wir haben es irgendwie geschafft.
Liat Yakir gibt aber aus biologischer Sicht zumindest einen Tipp.
Love is something that takes time. You have to secrete this hormone with this person.
Liebe ist etwas, das Zeit braucht. Man muss Hormone wegen dieser Person ausschütten, muss zusammen ausgehen oder Konzerte besuchen. Man muss sich in die Augen schauen und sich Geschichten erzählen und Erinnerungen teilen. Sachen gemeinsam machen, aufregende Dinge gemeinsam unternehmen und sich gegenseitig helfen, sich unterstützen. Dann findet man diesen Menschen immer attraktiver und mit der Zeit sieht er unwiderstehlich aus. Denn das alles macht das Oxytocin.
Also, Oxytocinpegel hochhalten, um glücklich miteinander zu bleiben, wenn nach der Verliebtheit die nächste Stufe eintritt. Die Beziehung. Die Partnerschaft.
Da muss ich mich zurückhalten. Ich bin immer die, glaube ich, wenn dein Herz Wort fällt. Ich kann mich auch zusammenreißen. So, was soll man jetzt erzählen?
Wie lange ihr euch schon kennt, vielleicht?
Wir kennen uns jetzt 10 Jahre. Wir sind jetzt seit 2009 zusammen.
Mhm,
genau. Im Februar.
Claudia und Susi waren Anfang 20, als sie sich begegneten. Vor kurzem sind sie in ihr Eigenheim, ein Reihenhaus, gezogen. An den Wänden des Wohnzimmers hängen Fotos von ihren Nichten und Neffen.
Und dann irgendwie, wie gesagt, man hat sich kennengelernt, den Charakter verknallt oder was. Und dann irgendwann schweißgebadet nachts aufgewacht, weil man irgendeinen komischen Traum hatte. Und dann dachte man, platzt, wenn man jetzt nicht gleich mit demjenigen drüber spricht. Und dann... Weiß ich nicht, kann es nicht sagen. Ich krieg's nicht zusammen, warum, wieso, weshalb, aber es ist halt dieses Bauchkribbeln. Tierisch gewesen, die ersten Monate.
Das stimmt. Ja.
Ob diese Beziehung von Dauer sein würde, war anfangs nicht klar. Denn für Susi war es die erste Beziehung mit einer Frau. Sie wusste nicht, ob es nur eine Phase ist, die sich nach der Aufregung des Anfangs legen würde. Sie hoffte, dass es nicht so ist. Denn in jeder Beziehung kommt der Punkt, an dem die anfängliche Verliebtheit dem Alltag weicht und die rosarote Brille abgesetzt wird. Für den Biopsychologen Peter Walschburger ist dies die Phase, in der sich Vertrauen bildet.
Das Individuum, was mir so nahe ist, das wird mit einem Ausdruck einer Biologin zum Individuum mit Heimcharakter. Es ist mir unglaublich vertraut, es wird immer vertrauter. Und das ist was sehr, sehr Schönes. Ich kann mich also vor ihm gewissermaßen nackt machen, im buchstäblichen Sinn, also auch im übertragenen Sinn. Ich kann alles ihm erzählen, es gehört zu meiner Intimsphäre. Und wenn ich nach Hause komme, weiß ich, da kann ich vertrauen in jeder Richtung. Vertrauen ist was unglaublich Wichtiges und das entwickelt sich da. Das ist die positive Seite der jetzt weitergehenden Partnerschaft.
Claudia und Susi haben die Feuerprobe bestanden. Nach 2 Jahren die erste gemeinsame Wohnung. Gemeinsam aus der Heimat weg in eine neue Stadt. Der nächste Schritt war für die beiden nur logisch.
2014
habe ich ihren Papa gefragt, ob er damit einverstanden ist, wenn ich die andere Tochter heiraten würde. Genau. Wir waren auf der Saale paddeln und da auf dem Rückweg, weil ich es mir vorher nicht getraut habe. Wir waren dann quasi fast fertig mit dem Paddeln. Habe ich dann endlich mal so kleine Spielzeugringe rausgeholt. Genau, und gefragt.
Kleine silberne Ringe mit Törtchen drauf.
Mit Cupcakes. Ja. Total süß. Ich war hin und weg, ich war total begeistert und überglücklich. Ich habe mich darauf gefreut, dass das endlich für immer ist.
Ja. Susi und Claudia haben im Vorjahr das Reihenhaus am Stadtrand gekauft und größtenteils eigenständig renoviert. Das nächste gemeinsame Projekt steht auch schon an.
Also, wir möchten definitiv auch eigene Kinder haben. Ja, da sitzt man halt an der Planung.
Ein glückliches Paar. Das sagt man oft. Sie sind ein glückliches Paar. Auch auf Susi und Claudia trifft es zu, aber was heißt das denn? Sie strahlen eine Zufriedenheit miteinander aus. Auch das ist ein Teil der Wahrheit über die Liebe. Sie macht uns einfach glücklich.
Das ist so ein unglaublich beglückender Zustand, wenn man den nicht nur als Ausagieren eines sexuellen Triebes bis zum Orgasmus versteht, ja, und nicht so partial erotisch oder sexuell, wie das oft passiert. Aber ich würde schon sagen, wir sind nicht umsonst Menschen geworden, die auch den romantischen Teil mit reingenommen haben, die auch den anderen Menschen als Menschen würdigen. Und das ist ja das Geheimnis überhaupt aller gelingenden Sozialbeziehungen. Und Sozialbeziehungen machen am zufriedensten. Gelingende Sozialbeziehungen.
Und was passiert, wenn Beziehungen scheitern? Wenn Partnerschaften, Ehen zu Bruch gehen? Trennungen verbinden wir mit Schmerz, mit Trauer über den Verlust, mit einer langen Phase des Unglücks. Gunnar kennt dieses tiefe Loch, in das man nach einer Trennung fällt.
Bei mir ist ja nun letztes Jahr eine 20-jährige Ehe in die Brüche gegangen. Ich hätte mich wahrscheinlich auch vor der Trennung als sehr glücklich bezeichnet. Aber glücklich im Sinne von so einem neutralen Haushalt. Also irgendwas muss ja gefehlt haben. Meine Ex hat es wahrscheinlich früher gesehen als ich.
Gunnars Frau ist zu ihrer Jugendliebe nach Österreich gezogen. 700 Kilometer südlich von der Stadt, wo er mit den 2 Söhnen, 13 und 17, immer noch lebt.
Das war die Hölle. Also gerade die ersten Wochen, ich hatte das große Glück, dass ich mir frei nehmen konnte und tatsächlich erstmal auch ganz, ganz bewusst irgendwie diese Trennung für mich durchleben kann und zu Ende fühlen und denken kann.
Eine Trennung muss man verarbeiten. Aber auch hier gibt es kein fertiges Rezept. Schon in der Antike haben sich Menschen Gedanken darüber gemacht, wie Trennungsschmerz überwunden werden kann, sagt der Philosoph Brian Earp.
Also die altmodischen Heilmethoden waren Dinge wie Aderlass, viel Wasser trinken oder körperliche Ertüchtigung. Diese Volksweisheiten sind vielleicht auch nicht schlecht. Ovid spricht davon, zahlreiche neue Partner auszuprobieren, um sich von dem alten Partner abzulenken. Und das funktioniert bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch.
Der Trennungsschmerz war bei Gunnar nicht nur im Kopf. Er äußerte sich auch körperlich.
Also ich konnte halt tatsächlich wochenlang so gut wie nicht schlafen. Dann bin ich nachts aufgestanden, bin joggen gegangen, eine Stunde einfach so durch die schlafende Stadt laufen. Dann bist du vor Erschöpfung nochmal eingeschlafen, dann bist du wieder aufgestanden, dann hast du wieder irgendwas probiert, um dich den ganzen Tag auch abzulenken. Konnte kaum essen. Die ersten Wochen waren wirklich, es waren körperliche Schmerzen, es war ein permanentes Vermissen. Es gab auch tatsächlich Tage, wo ich auf dem Weg nach Hause einfach nur gehofft habe, dass sie wieder dasteht. Weil da halt ganz, 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 ganz viel gefehlt hat.
Gunnar hat sich seiner Trauer gestellt und auch in wissenschaftlicher Literatur nach Lösungen gesucht.
Und da habe ich mich ganz viel belesen und bin darauf gekommen, dass Liebeskummer ja von der Natur nur deshalb gemacht ist, weil ja gefälligst Elterntiere bei der Aufzucht der Jungtiere zusammenbleiben sollen. Wenn die sich trennen, aus welchem Grund auch immer, sagt der Körper oder der Kopf, so pass mal auf, dir nehme ich jetzt mal alles an Stoffen, die dich glücklich machen. Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, das mache ich dir alles kaputt und dann komm klar. Und dann hol dir gefälligst das andere Elternteil zurück. Und dann kannst du den Kram wieder haben.
Ja, bis zu einem gewissen Grad haben wir die Kontrolle über unsere seelische Gesundheit.
Aus der Erkenntnis habe ich mich damit beschäftigt, wo kriege ich den Quatsch denn her? Sport ist ein super Indikator, aber Sport alleine reicht nicht. Und dieses vorhandene Jungtier,
damit meint er den jüngeren Sohn,
hat ja ähnlich gelitten wie ich. Auf einem anderen Level, aber ja auch gelitten. Also brauchten wir beide genau diese Glücksstoffe. Und dann habe ich gelesen, dass Achterbahnfahren genau das alles zum Vorschein bringt. Und habe zum Kleinen gesagt, ich sage, weißt du was, wir setzen uns jetzt ins Auto, wir machen 4 Tage 4 Freizeitparks. Und dann sind wir aus Halle los, Serengeti-Park, Heidepark, Hamburger Dom, Dungeons in Hamburg, von da weiter zum Hansapark und dann zurück. Das war 4 Tage Achterbahn nonstop. Und es wurde so viel Adrenalin, Dopamin und Serotonin freigesetzt, dass wir in dem Moment echt total happy waren. Wir sind so lachend, springend und singend durch den Freizeitpark gelaufen. Du überlistest quasi die Natur oder deinen eigenen Geist.
Gunnar hat versucht, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Liebe und Trennung zu nutzen, um sich selbst zu therapieren. Würde es unser Leben leichter machen, genau Bescheid zu wissen? Das Geheimnis der Liebe zu entschlüsseln?
In my personal life, I don't have the choice because I've written this whole book, so it's like I can't help but think about.
Ich persönlich habe ja gar keine andere Wahl, als mich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe dieses Buch über die Liebe geschrieben. Ich weiß so ziemlich alles, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Ich kann deshalb gar nicht anders, als die Liebe von 2 Seiten zu betrachten. Wie es ist, sie zu erleben einerseits und wie sie funktioniert andererseits. Ihre Geschichte, ihre Biologie und das alles. Ich weiß bloß nicht, ob es wirklich für jeden das Beste ist, über die Liebe in dieser extrem wissenschaftlichen Art und Weise nachzudenken. Ich glaube eher nicht.
Es bleibt also kompliziert. Liebe ist vielschichtig. Sie ist ein evolutionäres Belohnungssystem, damit wir uns fortpflanzen. Ein biochemischer Zustand, in dem die Hormone verrückt spielen. Ein Geisteszustand, der von gesellschaftlichen Normen geprägt ist. Wir können Liebe messen, beschreiben und deuten. Aber eigentlich können wir mit diesem Wissen nur einen Teil des Ganzen erklären, nämlich warum wir Menschen so viel Wirbel um dieses Gefühl machen. Liebe aber ist weitaus mehr als das. Sie ist Glück und Schmerz zugleich. Sie prägt uns als Menschen und wir erleben sie individuell und einzigartig. Wir können getrost sagen, das Geheimnis der Liebe ist nicht gelüftet. Der mystische Zauber, der uns das größte Glück der Welt empfinden lässt, bleibt wie Feenstaub auf unseren Köpfen.
Closer, come a little closer, lend an ear to my secret tale, whispering quiet word. Closer, still a little closer. I tell you must in no case go unheard. Delicate, delicate, clandestine, devoted, forbidden sense.
Geheimnis eines großen Gefühls. Das war ein Feature von Duschka Roth. Es sprachen Marina Frenk, Simone Kapst und Maximilian Held. Verantwortlich für die technische Realisierung Hermann Leppich, Regie führte Friederike Wicker und die Redaktion hatte Martin Meyer. Und ich lasse Sie jetzt noch mal ein wenig in Ihren Träumen mit und über die Liebe zur Musik von Bidi Bell.
Closer, just a little closer. Don't worry, there's no danger, no offense. Closer, still a little closer. You'll see my message is so self-evident. Delicate.